glaube, es braucht die Ergänzung, weil wir irgendwann wahrscheinlich in so eine Enge reinlaufen, dass das Versorgungsangebot vielleicht nicht mehr für alle so zugänglich ist, auch gerade wenn ich so auf die Dörfer gucke. Wie mobil sind die Menschen? Kommen sie noch in die Städte? Also das könnte ein ergänzendes Angebot sein.
Haben wir gar nicht
mal
gesprochen, ne? Also nee. Landkreis ist ja für euch eigentlich total ein Problem, weil ich meine, da gibt es kein Angebot. Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Podcast Premiere, heute zu Gast Karen Thiele, die zweitgrößte Arbeitgeberin in Hildesheim, die Chefin des Bermann Krankenhauses. Hallo und herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, herzlich willkommen.
Karin, erzähl uns mal ein bisschen, du bist Chefin des Bermann Krankenhauses, aber wie bist du überhaupt dahin gekommen? Wie war deine Vita? Angefangen mit deinem Studium, du hast was studiert?
Betriebswirtschaft.
Betriebswirtschaft studiert,
bisschen
wo?
Bisschen langweilig fast. In Hannover, an der Leibniz Akademie.
Okay, und was waren danach deine ersten Schritte in deinem Arbeitsweg?
Warum bin ich überhaupt hier und warum genau in Hildesheim? Ich bin Hildesheimerin tatsächlich, bin in Hildesheim geboren, bin auch im St. Bernhard Krankenhaus geboren. Also es ist mehr als ein Job, eine große Leidenschaft. Mich verbindet mit dem Haus also ganz, ganz viel. Meine Tochter ist im BK geboren. Ich lebe mein ganzes Leben in Hildesheim, bis auf ein paar Jahre in Hannover. Ich habe dann tatsächlich bei den Krankenkassen gestartet, meine berufliche erste Laufbahn. Nennt sich Sozialversicherungsfachangestellte, abgekürzt SOFA, ziemlich spröde irgendwie. Aber das hat mir den Weg eröffnet, tatsächlich später in die Betriebswirtschaft, in das Krankenhauswesen. Und ich habe dann auf der Kassenseite ganz lange Krankenhausbudgets verhandelt.
Du warst ganz lange bei der Barmer.
Ja, ich war, wann war ich denn? Ja, ich glaube so 16 Jahre oder fast 20 Jahre sogar.
2000 eingestiegen?
Stimmt, 2000 bis 2016.
Genau. 16 Jahre bei der Barmer gewesen und hast da genau was gemacht? Du hast irgendwie die Budgets der Krankenhäuser verhandelt?
Genau.
Wie kann ich das vorstellen?
Das ist im Endeffekt, dass wir von Kassenseite die Finanzierungssysteme der Krankenhäuser begleiten. Also, dass wir jährlich Budgetverhandlungen führen. Du musst dir das so vorstellen, Krankenhäuser haben ein Budget, was vereinbart wird. Also im Endeffekt sind das feste Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind, die aber immer jährlich wieder neu verhandelt werden müssen unter den Vertragspartnern Krankenhaus, also den Geschäftsführung, Controlling in Krankenhäusern mit den Vertretern der Kassen.
Ich finde, nichts ist so intransparent und so komplex wie Finanz- und Rechnungsregeln im Gesundheitswesen.
Ja.
Aber dazu kommen wir noch zu sprechen, auch auf der politischen Ebene mit der Krankenhausreform und so weiter. Vorher aber nochmal, jetzt bist du geboren im BK, deine Tochter ist geboren im BK und jetzt bist du die Chefin vom BK. Ja. Und wie viel davon ist jetzt dein Job und wie viel davon ist jetzt eigentlich ein Herzensprojekt?
Ich glaube, es ist ein komplettes Herzensprojekt. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich liebe meine Arbeit, ich liebe einfach die Stadt und auch die Menschen und ich liebe die Kolleginnen und Kollegen im Haus. Das ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Also das ist eine Herzensangelegenheit, im BK zu arbeiten.
Und dann bist du ja, also du hast ja 2016 an die Seiten gewechselt, du warst bei der Barmer und hast dann halt da die Budgets verhandelt und hast dann gesagt, okay, ich habe jetzt verstanden, wie die Regeln sind, ich habe verstanden, welchen Bedarf auch die Krankenhäuser haben. Ja. Und dann gab es ja eigentlich einen Perspektivwechsel, weil dann bist du ja rübergegangen.
Genau.
Hast gesagt, okay, jetzt bin ich auf der anderen Tischseite und verhandel aus mit anderen Argumenten.
Ja.
Und was waren da deine ersten, ja, so Aha-Momente? Als du das erste Mal so im Krankenhaus warst und dann gesagt hast, okay, vielleicht ist es doch noch mal ein bisschen anders.
Ja, also meine ersten Aha-Momente kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich das St. Bernhard Krankenhaus schon über die Budgetverhandlung fast 10 Jahre vorher auch kannte. Also ich habe, das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen verklärt an, aber ich habe für mich immer gesagt, wenn ich mal in einem Krankenhaus arbeite, dann nur im BK. Es ist dann ja auch so gekommen. Und es ist für mich immer wichtig, den Perspektivwechsel einzunehmen und auch den Blickwinkel zu erweitern. Und das hat mir unglaublich geholfen, diese Sicht der Kassen auf Dinge, dann ergänzend mit den Informationen, die ich dann im Haus gewinnen konnte, im Krankenhaus, das macht das Bild dann rund. Wenn man beide Seiten kennt und auch beide oder Verständnis für die Erwartungen der anderen Seiten hat, ist das sehr hilfreich im täglichen Tun, so möchte ich es mal sagen.
Und wo gibt es dann so am meisten so Clinch zwischen den Krankenkassen und
immer das Thema Finanzierung. Also tatsächlich, es geht am Ende des Tages auch immer ums Geld.
Und aber was sind so dabei so für diejenigen, die damit im Alltag nicht so viel zu tun haben? So die schwerwiegendsten.
Besonderen Reibungspunkte?
Ja, und auch die Argumente dahinter. Also was sind da die Perspektiven, die überhaupt zu Reibung führen?
Ja, also ganz viel verstärkt nehmen wir es tatsächlich wahr in der Leistungserbringung, wenn wir Patienten behandeln und den Krankenkassen Rechnung schreiben. Also du wirst jetzt behandelt bei uns und wir schreiben deiner Krankenkasse eine Rechnung. Und die Krankenkasse sagt dann, muss der Herr Kalki wirklich 3 Tage bei Ihnen sein? Hätten es sich auch 2 gereicht? Also das ist dann tatsächlich Themen, wie viel wird abgerechnet, wie viel sehen die Kassen als medizinisch notwendig an? Also das sind eigentlich die größten Streitpunkte im täglichen Tun zwischen Kassen und Krankenhaus.
Wir hatten mal Sascha Kutschera im Podcast vor, ich meine jetzt 1,5 Jahren. Tim, weißt du das noch? 1,5 Jahre? Ja, vor 1,5 Jahren. Und der hat mir erstmal so erklärt gehabt, dass es doch so ein Punktesystem gibt. Ja. Und dann wird es mit dem Punktensystem verrechnet. Und dann haben wir gemeinsam mal so aus seiner Formel herausgearbeitet, ja, was so eine Geburt kostet.
Ja.
Und ich meine, nicht dran festnageln, aber ich meine, das waren damals um die 4.000 Euro.
Ja, nee, weniger.
Weniger?
Ja.
Wo kommen wir da raus? Eine Geburt bringt uns...
Eine Geburt ist wirklich, und das ist eigentlich so bedauerlich, ist sehr, sehr schlecht kalkuliert und unterbewertet eigentlich in dieser ganzen DRG-Systematik. Ja. Also das sind so Punktesysteme, die wir multiplizieren, ja, mit einem Wert, und dann kommt ein, ja, Eurobetrag raus. Und eine Geburt, so eine ganz klassische Geburt, wo das Kind krank ist, das Kind gesund ist und die Mutter auch gesund ist, da kommst du vielleicht am Ende des Tages, keine Ahnung, 2.000, 2.500 Euro raus oder so.
Und wenn ich mir dann überlege, wie viel Personalaufwand, Bett, Raum, Medikamente, Maschinen, Anlagen, Geräte, dann, und das gegenrechne, da war ich mit Sascha, waren wir uns einig, dass das jetzt nicht das Goldgeschäft ist.
Nee, also das ist tatsächlich, also eine Vollkostenfinanzierung ist es nicht, aber das ganze System ist darauf angelegt, wirklich eine Mischkalkulation darzustellen. Also es gibt Fälle, wo du sagst, okay, da komme ich einigermaßen hin, ja, mit meinem Ressourcenaufwand. Und es gibt Fälle, wo du sagst, da muss ich immer irgendwie quersubventionieren, um dann am Ende des Tages mit einer schwarzen Null rauszukommen.
Als Geschäftsführerin hast du ja, wenn du reinläufst in dein Büro, der zweitgrößte Arbeitgeber in Hildesheim mit 1.800 Mitarbeitern, ja, meine ich, 1.700, 1.800?
Ja, so ein bisschen über 1.800, ja.
Und damit macht ihr auch im neunstelligen Bereich einen Umsatz, um die 150 Millionen, kommt das hin?
Also wir haben verschiedene Geschäftsbetriebe, ist immer die Frage, was du dir anguckst, ja, ein Krankenhaus, wir haben eine große ambulante Struktur auch noch, ja, das ist in der Stadt bekannt, immer unter der Headline Vincentinum, alles, was, ja, man da findet, sind, ja, unsere ambulanten Stützpunkte, also die Praxen, und wir haben eine große Krankenhausapotheke, also wir haben noch verschiedene andere Geschäftsbetriebe neben dem Krankenhaus an sich.
Aber die Hauptgesellschaft macht um die 150 Millionen? Okay. Und scheinbar auch profitabel, laut den Zahlen, die ich mir raussuchen konnte, gibt es sehr selten, dass Krankenhäuser profitabel sind. Aber meine Frage ist folgende: Auf welche KPIs achtest du eigentlich? Mhm. Also jetzt habt ihr bald Jahresabschluss. Mhm. Welche Zahlen schaust du dir im Januar an, um zu bewerten, waren wir dieses Jahr erfolgreich? Ich gehe stark davon aus, dass wir da nicht zwingend an erster Stelle Umsatz und Gewinn dran stehen. Mhm.
Tatsächlich nicht. Also wir sind immer ganz stark wirklich in Bezug auf die Leistungserbringung und schauen, wie stabil sind die Angebote, die wir machen können, also in den einzelnen Kliniken, wie stabil ist die Leistungsentwicklung, wie ausgelastet ist das Haus. Also du hast ja Planbetten, also eine Größe an Betten, die versorgt werden können, an Patienten, die wir behandeln können. Und dann ist wirklich tatsächlich ein wichtiger Maßstab, wie ausgelastet ist das Haus. Also wie gut sind sozusagen die Betten belegt, um dann im Endeffekt auch die Erlöse zu generieren über die Abrechnung dann mit den Krankenkassen tatsächlich.
Aber das heißt ja wiederum, dass deine scheinbar Haupt-KPI die Auslastung ist.
Auslastung ist unglaublich wichtig, natürlich aber auch, wer liegt in welchem Bett. Ne? Auch da hast du vielleicht wahrgenommen in den letzten Monaten, dass das Thema Ambulantisierung stark auch durch den Bundesgesetzgeber nach vorne gedrückt wird und gesagt wird, Mensch, was muss tatsächlich stationär behandelt werden an Patienten gut in Deutschland und was können wir auch gut ambulant, in einer ambulanten Struktur zuführen. Und das ist nochmal entscheidend, also was erbringen wir wirklich im Krankenhaus mit dieser Infrastruktur, die du auch benannt hast, mit hochqualifiziertem Personal, mit Großgeräten, die vorgehalten werden, 365, 24/7 immer. Und was muss tatsächlich raus, eher in den ambulanten Sektor?
Aber jetzt muss ich diese Frage stellen, die habe ich auch damals Sascha gestellt.
Mach.
Am Ende des Tages verdient ihr beide Geld, wenn Menschen krank sind.
Ja.
Das heißt, wenn ihr beide auf die Auslastung guckt, dann wollt ihr eigentlich, dass ein Krankenhaus möglichst ausgelastet ist. Also das heißt, dass die Gesellschaft möglichst krank ist, damit ihr möglichst viel Geld verdient.
Ja, wobei unser Ansatz nicht ist, möglichst viel Geld zu verdienen. Also auch da vielleicht in der Trägerstruktur, das unterscheidet vielleicht auch die Träger nochmal. Du sagtest ja, es gibt selten Krankenhäuser noch aktuell, die überhaupt
profitabel sind
und überhaupt, ja, noch eine schwarze Null erzielen können. Es gibt drei verschiedene Arten von Trägern. Es gibt einmal kommunale Einrichtungen, also wie das Städtische Klinikum Braunschweig oder auch damals das Städtische Klinikum hier in Hildesheim, was dann ja privatisiert wurde. Es gibt private Einrichtungen, wie der Helios-Konzern, und es gibt frei gemeinnützige Träger, wie wir aus der christlichen Struktur heraus. Und unser Ziel ist oder unsere Daseinsberechtigung ist Patientenversorgung. Das natürlich wirtschaftlich, aber nicht mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Das ist gar nicht unser Ansatz.
Ist tatsächlich ein Punkt, weil halt Helios und dahinter Fresenius, man auch nachschauen kann, dass da zum Beispiel auch BlackRock dran beteiligt ist. Und im amerikanischen Investor würde es sich interessieren, ob wie jetzt die Patientenversorgung in Hildesheim
ist. Das glaube ich auch nicht.
Trotzdem fand ich damals einen Satz sehr schlau, der damals im Podcast gefallen ist, und zwar, dass man lieber sich in einem Krankenhaus befinden will, was Gewinne erwirtschaftet als Verluste, weil man dann weiß, dass quasi die Strukturen und Mechanismen funktionieren und man auch wieder Geld hat, um es zu investieren in neue Geräte, in noch mehr Personal und so weiter. Aber okay, dann lasst uns doch ein bisschen tiefer eintauchen in eure Strukturen. Wem gehört eigentlich das Berner Krankenhaus?
Das St. Bernhard Krankenhaus gehört zur Trägerstruktur des Elisabeth-Vinzenz-Verbundes. Also das sind 11 Krankenhäuser über ganz Deutschland verteilt, mit dieser christlich geprägten Struktur. Also wir kommen wirklich aus dem Ursprung der katholischen Kirche tatsächlich. Und es gehört dem Elisabeth-Vinzenz-Verbund als Träger, der in Berlin sitzt.
Und dieser Träger ist größer, als man denkt. Mhm. Der macht nämlich 1 Milliarde Umsatz mittlerweile. Wohlgemerkt vor 4-5 Jahren gerade mal 500 Millionen, hat seinen Umsatz in den letzten paar Jahren verdoppelt, dabei aber auch die Rendite von 3% verloren. Mhm. Was passiert gerade makroökonomisch, was passiert gerade generell so im Krankenhaussystem, in der Gesundheitsbranche, dass die Margen verschwinden, trotz erhöhtem Bedarf, trotz erhöhter Nachfrage und auch mehr Leistung? Also es gibt ja immer mehr Nachfrage, was für mich als in so einem Wirtschaftspodcast bedeuten würde, auch immer mehr Umsatz, immer mehr Rendite. Bei euch geht der Umsatz hoch, weil die Nachfrage steigt, aber die Renditen verschwinden.
Ich glaube, das ist relativ komplex. Das sind auch mehrere Zahnräder, die ineinander greifen. Einmal, dass sich Versorgungsangebote verändern, also auch gerade für uns hier in der Stadt und im Landkreis. Im letzten Jahr hat Alfeld sich verabschiedet, oder ich glaube, nee, Anfang dieses Jahres war es. Anfang dieses Jahres hat Alfeld ja einen großen Teil seiner somatischen Versorgung eingestellt in Alfeld. Also es gibt gar nicht mehr so viele Standorte, wie es bisher gab von der Versorgung. Von daher konzentriert sich an anderen Stellen dann einfach auch noch mehr Patientenversorgung. Und ein wesentlicher Teil auch nochmal, warum sich Erlössituationen einfach verschlechtern, ist der Wille des Gesetzgebers einfach zu sagen, das hatte ich eben auch angerissen, wie wollen wir Versorgung gestalten? Es muss ja nicht ausschließlich stationär sein, das ist ja immer im Endeffekt das höchste Gut. Also die höchste Versorgung ist immer stationär. Und viele Dinge kann man tatsächlich wirklich ambulant auch gut darstellen mit einer anderen Infrastruktur, zu einer kostengünstigeren Erlössituation auch. Und das Problem, was wir in Deutschland haben, oder ich sage mal die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir in Deutschland diese ambulanten Nachsorgestrukturen und überhaupt ambulante Strukturen nicht so ausgebaut haben, wie zum Beispiel in Skandinavien, was ja immer gerne als Beispiel vorangetragen wird. Ach, in Dänemark geht das auch. Es würde in Deutschland auch gehen, es braucht aber mehr Zeit in Bezug auf Transformation von bestehenden Strukturen. Und die haben wir aktuell noch nicht.
Kannst du mir das mal erklären? Also was geht in Dänemark besser als in Deutschland?
Ich hab's nicht ganz. In Dänemark geht zum Beispiel besser, wenn du eine ambulante Operation hast, dass du erstmal nach Hause entlassen wirst und es gibt ambulante Nachsorgeangebote. Jemand kommt zu dir nach Hause, guckt nochmal auf die Wunde, macht einen Verbandwechsel oder irgendwie eine Wundkontrolle. Das haben wir in Deutschland nicht. Also du hast maximal die Möglichkeit, zum Hausarzt zu gehen. Da ist es mit Wundmanagement manchmal auch schwierig einfach, weil die Kollegen dann in der Niederlassung das auch gar nicht so abdecken können teilweise. Und es gibt einfach diese ambulanten Angebote nicht in Bezug auf Nachsorge, zum Beispiel nach Operationen. Und dann ist die Konsequenz, dass oftmals dann tatsächlich die Patienten im Krankenhaus verbleiben, um entsprechend so versorgt zu sein, bis sie dann entlassen werden können.
Aber das heißt dann, also man sourced im Grunde genommen einen Bereich oder einen Teil der Patienten-Journey aus und sagt, diesen Teil der Patienten-Journey wird jetzt zu Hause gemacht und von anderen Diensten. Und dadurch haben wir dann wieder mehr Zeit für die wichtigen Themen im Krankenhaus. Genau. Apropos Patienten-Journey. Du wirst ja dir wahrscheinlich auch Gedanken machen über die Prozesse, die stattfinden in den Kliniken. Von dem Erstkontakt, im Marketing würde ich sagen, von dem ersten Touchpoint, bis zur Entlassung irgendwann. Und dann gibt es ja wahrscheinlich die Prozesse, die definiert sind, je nachdem, in welcher Ebene man sich befindet, in welcher Fachabteilung man sich befindet, gibt es ja dann verschiedene Patienten-Journeys. Wie intensiv macht sich ein Krankenhaus so Gedanken, wie die Journey aussehen sollte für einen Patienten?
Ja, schon sehr intensiv, weil der Behandlungsprozess oftmals ja schon vorher startet, bevor du ins Krankenhaus kommst, mit Voruntersuchungen Anamnesen, die vorher getätigt werden, Aufklärungsarbeiten. Also da ist ja ganz viel an Doing vorher, bevor du ins Krankenhaus kommst. Und das ist vielen immer gar nicht so bewusst, dass man ja nicht morgens kommt mit seinem Koffer und sagt, bin ich da, es kann losgehen, sondern dass im Vorfeld ja ganz viel an Aufklärungsarbeit geleistet werden muss und an Abstimmung oder an Voruntersuchungen. Also da beginnt es tatsächlich ganz, ganz früh, aber sehr unterschiedlich in einzelnen Kliniken. Also da hat eine Frauenklinik einen anderen Bedarf zum Beispiel als die Kinderklinik jetzt, ne? Von dem Patientenweg auch, der genommen wird. Und wir haben, das hatte ich vorhin angerissen, kurz durch diese Struktur der ambulanten Angebote, Vincentinum, Praxen in ganz Hildesheim, wir haben für fast jede Klinik, die wir haben, stationär ein ambulantes Angebot. Also eine Praxis, wir haben eine Orthopädie, eine große Orthopädie- und Unfallchirurgie im Krankenhaus und haben eine große Praxisstruktur auch in der Stadt für Orthopädie- und Unfallchirurgie. Und das war schon unsere Idee, zu gucken, wie kann Patientenversorgung schon von dem Erstkontakt funktionieren in Bezug auf, brauchst ein neues Knie, und hast im besten Fall die Möglichkeit, bei uns zu operiert zu werden, auch von dem Kollegen, der dich in der Praxis gesehen hat und du wirst im Krankenhaus von dem Kollegen operiert und gehst am Endeffekt nahtlos auch wieder zurück in die Praxis für die Nachsorge. Also das ist wirklich relativ schnittstellenarm, eine gute Versorgung von Anfang bis Ende gedacht ist.
Und Ist es wirklich so, dass das dann auch, dass auch auf Geschäftsführerebene, also auch auf deiner Ebene dann quasi mitentschieden wird, wie man solche Journeys aufbaut? Also entscheidest du das mit oder macht das eine andere Ebene?
Das sind also wirklich diese ganzen medizinischen Aspekte sind wirklich meine Kollegen, die da einfach Fachleute sind in ihren einzelnen Kliniken, die auch genau wissen, was braucht der Patient. Da würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, ich erkläre euch jetzt die Welt. Also da habe ich den Ansatz, dass jeder das macht, was er am besten kann und das machen die Kollegen ganz großartig.
Wie ist das generell eigentlich, Chefin vom Krankenhaus zu sein, aber ohne selber Arzt zu sein? Also
gut.
Aber weißt du, worauf ich hinaus will? So halt. Man kann ja eigentlich ganz viele Themen medizinisch gar nicht beurteilen, ja. Ist auf die Ratschläge von den Kollegen angewiesen.
Ja, aber ich habe einen Urwert und einen Urinstinkt und das ist Vertrauen. Und ich habe erstmal keinen Zweifel daran, dass mir meine Kollegen irgendwie etwas erzählen, was nicht stimmt oder mich in eine Richtung lenken, die nicht gut fürs Haus ist. Weil auch das verbindet uns tatsächlich vor Ort, dass wir eine hohe Sinnstiftung sehen in dem, was wir tun. Das auf ärztlicher Ebene als auch in der Verwaltung. Und ich glaube, dass es gut ist, dass ein Betriebswirt oder eine Betriebswirtin und ein Kaufmann ein Krankenhaus leitet, weil das meiste sind tatsächlich kaufmännische Verwaltungsprozesse, erstmal von oben drauf guckend. Und die Medizin machen die Kollegen großartig, aber jeder soll das machen, was er am besten kann. Und ich gehe nicht in die Station und sage, wie macht ihr eure Visite? Und die Kollegen lassen mich sozusagen die Betriebswirtschaft und das Finanzwesen managen.
Apropos kaufmännische Themen, ihr wollt ja auch massiv investieren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, knapp 90 Millionen Euro.
Ja.
Was habt ihr da vor und wofür braucht ihr das Geld?
Wir bauen was ganz Großartiges und das ist auch schon erlebbar und physisch gut sehbar. Wir bauen ein neues Eltern-Kind-Zentrum, TEA, direkt am Standort und führen die Frauenheilkunde, die Geburtshilfe und die Kinderklinik zusammen, als Zentrum erstmal. Und werden darüber hinaus die Geriatrie, die Palliativstation und eine doppelt so große Notaufnahme vorhalten. Und so Gott will, wird das Ganze Ende 26 fertig.
Doppelt so große Notfallaufnahme?
Ja. Einfach der Bedarf ist unglaublich groß an ambulanten Notfallkontakten tatsächlich. Also stationär natürlich auch. Menschen, die wirklich akut behandlungsbedürftig sind, vital bedroht. Aber wir haben durch die Innenstadt der Innenlage auch oder Innenstadtlage maximalen Zuspruch aus der Bevölkerung, wenn jemand auch am Wochenende sagt, boah, mir geht's nicht gut, kommen halt fußläufig viele Menschen in unsere Notaufnahme, die dann nicht zwangsläufig ins Krankenhaus müssen in Bezug auf Infrastruktur und stationäre Aufnahme, aber erstmal eine akute Situation haben, die ärztlich abgeklärt werden muss.
Und was ist dahinter die strategische Wette, medizinisch und wirtschaftlich? Also klar, Bedarf, verstehe ich. Aber was ist so, also sind das noch mehr Synergien? Sind das
für den Neubau
mehr,
meinst du?
Ja, genau.
Warum wir das machen? Weil wir ganz fest der Überzeugung sind, dass das einfach Investition in Zukunft ist. Und das schließt so ein bisschen an das an, wo wir vor ein paar Minuten drüber gesprochen haben, dass wir als Träger die Philosophie haben, dass alles, was wir erwirtschaften, und auch wir sind wirtschaftlich, das möchte ich immer betonen, das hast du ja auch ausgeführt, dass wir alles, was wir am Ende des Jahres erwirtschaften, gemeinsam entweder in die Infrastruktur investieren, also an den Standort, den es in Hildesheim seit 1852 gibt und genau dort, wo wir jetzt sind, oder in die Fort- und Weiterbildung unserer Kolleginnen und Kollegen. Also nachhaltig in den Standort investieren. Und wir glauben, dass wir durch den Neubau einfach nochmal infrastrukturell Synergien schaffen können, Kinderklinik und Geburtshilfe einfach nah zusammenbringen. Das ist historisch bei uns aktuell noch anders. Sie sind in zwei verschiedenen Gebäudeteilen untergebracht und einfach nochmal Bedarfe auch decken in Bezug auf Notfallversorgung und palliative Angebote und auch geriatrische Angebote. Unsere Gesellschaft altert und demografische Entwicklung wird uns in den nächsten Jahren ordentlich beanspruchen im Gesundheitswesen.
Ist Hildesheim groß genug für eine dritte Klinik?
Für eine dritte Klinik?
Ja. Nein. So eine Schwerpunktklinik?
Also ich würde sagen, nein.
Auch vor der anstehenden Demografie und
also Gronau gibt es ja noch. Also du sagst, es Hildesheim, also Landkreis, wir haben ja drei gut funktionierende Standorte jetzt aktuell. Ja. Und ich glaube, wenn wir noch ein bisschen, und da kommen wir so ein bisschen vielleicht auf die politischen Richtungen auch, die sich da bewegen, wenn wir auf das Thema Krankenhausreform gucken, glaube ich, dass wir, wenn wir uns geschickt anstellen, alle drei untereinander, das gut sortieren können miteinander, wer macht was. Und ich glaube, die Bevölkerung ist gut versorgt in Hildesheim und Landkreis.
Gute Steilvorlage. Du hast nämlich eben zum Thema der Patientenjourney auch gesagt, es fängt viel früher an. Ja. Es fängt nämlich schon bei der Aufklärung an.
Ja.
Und ich habe mir überlegt, welche Fragen ich dir im Podcast stelle und dachte, ich erzähle dir mal eine kurze, tatsächlich persönliche Anekdote. Ja. Das Ganze ist passiert vor ziemlich genau vor 2,5 Jahren. Es war irgendwann im November, ein paar Tage nach dem Geburtstag von meinem Bruder. Und da hat mich meine Mutter angerufen und meinte, komm mal nach Hause, dein Vater geht jetzt nicht so gut. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren und mein Vater lag da auf der Couch und ist wohl von der Couch runtergefallen, wollte dann ins Badezimmer, hat dann Gleichgewicht verloren. Und ich dachte erstmal, er ist einfach nur, ihm geht's nicht gut, schlecht geträumt.
Kreislauf.
Irgendwas. Und dann hat er sich schlafen gelegt, bis wir mal festgestellt haben, nee, das ist schon ein bisschen ernster. Und dann wollten wir ihn runterbringen, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Also auch keinen Krankenwagen bestellt, sondern selber in die Klinik gefahren, zur Notfallaufnahme. Und dann hat er, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, als er ins Auto eingestiegen ist, hat er seinen Kopf gegen den Türrahmen gestoßen. Und dann dachte ich, okay, es wird wirklich, wirklich ernst. Ja. Und ich wusste halt nicht, was ich tun soll. Mein erster Gedanke war, fährst du erstmal los, Krankenhaus, ja. Am nächsten ist Helios, also fahre ich dahin. Ja. Damals war noch Corona, er musste erst einen Corona-Test machen, bis er behandelt wurde. Und dann wurde tatsächlich festgestellt und diagnostiziert, Schlaganfall. Und dann wurde uns gesagt, Schlaganfall, aber wir dürfen ihn nicht behandeln. Wir können ihn nicht behandeln. Er muss ins BK.
Ja.
Und haben wir quasi von der Erstannahme, dass wir festgestellt haben, er ist irgendwie krank, er hat was, bis die erste richtige Versorgung im BK.
Zeit verloren.
Es ist ungefähr 3-4 Stunden vergangen.
Ja, und beim Schlaganfall.
Und beim Schlaganfall habe ich leider im Nachgang erst gelernt. Ja. Jetzt bin ich schlauer, wenn jetzt jemand, ein Mensch um mich herum einen Schlaganfall hat, bekomme ich sofort mit. Ich bin jetzt dafür auch geschult und kann sofort helfen und erste Hilfe leisten. Aber in dieser Zeit sind 3-4 Stunden vergangen und dann habe ich mir die Frage gestellt, Hassan, du bist so informiert über die Wirtschaft und hättest ein bisschen mehr Gesundheitswissen gehabt, hättest du vielleicht besser reagieren können. Aber dann habe ich halt ein bisschen gelesen über die Krankenhausreform und dachte mir, warum kommt das erst jetzt? Bitte erklär uns einmal, was die Krankenhausreform ist und welche Konsequenzen es hätte für Hildesheim und warum ich dann durch eure gemeinsame Aufklärungsarbeit aller Kliniken so einen Fall nicht mehr erleben würde.
Ja. Erkläre ich dir gerne, oder ich versuche es zumindest, das ist, also soweit ich es verstanden habe, teile ich es mit dir. Also erstmal noch zu deinem Papa, also time is brain tatsächlich. Also gerade bei Schlaganfällen gilt es wirklich relativ zeitnah auch einfach Behandlungen und Therapien zu beginnen. Und da ist tatsächlich die Frage, wie kann man es noch untereinander unter den Einrichtungen auch besser abstimmen, dass die Bevölkerung weiß, Mensch, wo muss ich denn hin? Wenn ich einen Schlaganfall habe, muss ich in das Haus? Und wenn ich, keine Ahnung, ein gebrochenes Bein hat, muss ich woanders hin, was auch immer. Jetzt, mir fällt nichts Besseres ein.
Also aus meiner Perspektive ist ja schon so, dass die alle so Schlaganfall, Herzinfarkt-Themen eher BK sind, Sportunfälle eher Helios sind. Aber ich weiß halt jetzt erst.
Ja.
Das hat mir vorher niemand immer gesagt. Ich muss das mal spüren.
Ja.
Aber okay, jetzt weiter.
Okay, ja, also die Krankenhausreform zielt tatsächlich darauf ab, dass man diesen Qualitätsaspekt auch nochmal nach vorne bringt und sagt, okay, was brauchen wir tatsächlich für eine Versorgung in einer Stadt wie Hildesheim zum Beispiel? Und da ist es, wenn man von außen drauf guckt, ja auch nicht nötig, dass wir alles in aller Struktur doppelt vorhalten. Also wir haben, gut, Neurologie ist jetzt wirklich einzeln vertreten bei uns, aber wir haben auch Kliniken, die sowohl Helios als auch wir vorhalten, zum Beispiel. Beispiel eine Kinderklinik oder eine Frauenklinik oder eine Orthopädie-Unfallchirurgie. Also es gibt viele Dinge, die einfach in der Doppelstruktur vorgehalten werden, was nicht gänzlich schädlich ist, weil es gibt einfach auch Kliniken, wo es so viele Patienten gibt, dass es gut ist, dass es zwei Angebote gibt, weil einer allein das gar nicht stemmen könnte. Mhm. Es gibt aber auch kleinere Bereiche, wo man sagt, naja, müssen wir das wirklich zweimal vorhalten oder macht es Sinn? Spezialisierung, auch im Schulterschluss miteinander und zu sagen, Mensch, komm, ihr macht das, wir machen das, es gibt genug Patienten, wir haben auch eine reduzierte Konkurrenzsituation, wir können hier beide wirklich gut existieren. Es gibt genug Patienten, die in Stadt und Landkreis versorgt werden wollen und sollen und haben auch noch die Möglichkeit, zwischen Trägern zu wählen. Einfach, das ist ein super Angebot, was wir in Hildesheim haben. Und da müssen wir ja durch die Krankenhausform jetzt noch mal ein bisschen gepusht in die Gespräche gehen, um zu gucken, wie kann da im Endeffekt so eine Deckungsgleichheit ein bisschen aufgebrochen werden.
Ich als Laie bekomme das so mit, dass ihr Krankenhäuser untereinander nicht so klarkommt und die Politik euch zwingt, zusammenzuarbeiten.
Ja, das hast du sehr plakativ zusammengefasst.
Oder? Also, weil ich finde, also im Gesundheitswesen brauchen wir weniger Wettbewerb und mehr Zusammenarbeit.
Kooperation.
Und wie stehst du persönlich dazu? Was ist deine persönliche Meinung, nicht als Geschäftsführer von BK, sondern als Bürgerin aus Hildesheim?
Ja, als Bürgerin aus Hildesheim und als ehemaliges Kassengewächs, weil da habe ich auch wieder eine andere Brille auf. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die wir hier in Hildesheim besser miteinander abstimmen können und es wirklich im Gesundheitswesen weniger Konkurrenz gibt, sondern mehr miteinander. Das würde ich sofort unterschreiben.
Und so wie ich dich kenne, führst du schon die Gespräche im Hintergrund?
Wir sind und noch nicht mal, also wir sind wirklich in Gesprächen und ich hoffe, dass wir perspektivisch jetzt gerade auch mit dem Kollegen Herrn Kutschera einfach gemeinsam uns zusammenrotten und überlegen, was braucht die Stadt, was braucht jeder Einzelne einfach auch an Rahmenbedingungen, sein Standort, unser Standort und dass wir gemeinsam abstimmen, was wir hier in Versorgung weiter darstellen können und wollen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Krankenhausreform ja den einen Punkt mit der Spezialisierung und den anderen Punkt auch mit der Finanzierung. Und ich würde es jetzt wieder plakativ beschreiben, würde sagen, dass das aktuelle Kassensystem ist so, dass ihr, dass wenn ihr die Feuerwehr wärt, dass die Feuerwehr dann bezahlt wird, wenn es brennt und es in Zukunft so sein soll, dass die Feuerwehr immer eine gewisse Grundgebühr bekommt, damit sie einfach da ist, weil sie wichtig ist und nicht nur bezahlt wird, wenn es brennt, weil man dann aufs Brennen hoffen muss.
Ja, genau. Das ist die Grundidee, so ist Herr Lauterbach auch gestartet. Das ist auch bei allen hängen geblieben. Ah, es gibt doch jetzt bei den Krankenhäusern auch so eine Vorhaltefinanzierung, die kriegen Geld, nur weil sie da sind. So sind wir gestartet, das haben wir auch tatsächlich eine Weile geglaubt.
Ist das nicht so?
Ja, also das ist am Ende des Tages noch nicht ganz ausdifferenziert, auch im Gesetzestext. Also da arbeitet man immer noch dran und die Fristen der Einführung verschieben sich auch immer weiter nach hinten. Ich glaube jetzt bis zur kompletten Umsetzung sind wir jetzt schon im Jahr 2030. Also es zieht sich unglaublich lang und diese Vorhaltefinanzierung ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Und die kann ich heute zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht final bewerten, weil einfach Rahmenbedingungen teilweise noch fehlen. Und es ist nicht komplett so wie bei der Feuerwehr, wir kriegen Geld nur fürs Dasein. Wird dann doch sehr differenziert dann nochmal abgestuft, wo fließt dann tatsächlich welches Geld. Und das kann ich momentan noch gar nicht final bewerten für unseren Standort.
Das heißt also, meine plakative Erzählung passt gar nicht so 100%.
Ja, es ist das, was suggeriert wird auf jeden Fall. Also das ist das, was erstmal bei der Bevölkerung hängen bleibt. Ah, ihr kriegt doch jetzt das Geld wie bei der Feuerwehr, weil es euch gibt, weil ihr da sein müsst, weil ihr immer einsatzbereit seid.
Was ich auch richtig finden würde.
Ja, wäre auch gut, würde ja auch ganz andere Anreize wieder wegnehmen. Das ist noch nicht so. Mhm. Und verwässert auch im Verlaufen der Gesetzgebung immer weiter.
Jetzt steht ihr ja aber trotzdem, alle Krankenhäuser stehen vor Herausforderungen. Ja. Stichwort Fachkräftemangel, Digitalisierung, Einsatz von KI. Wir haben eben über Aufklärung gesprochen. Ich glaube auch, dass mittlerweile auch die Patienten auch mündiger sind und aufgeklärter zu einem kommen, weil sie sagen,
informierter,
Dr. Chetty sagt so und so.
Genau. Was aber auch gefährlich ist. Ne?
Genau. Und also da haben wir ja auch generell so eine, auch auf Patientenseite, so eine Transformationsphase, eine Kulturveränderung, aber halt auf der anderen Seite auch Digitalisierung, KI. Was beschäftigt dich gerade persönlich am meisten?
Tatsächlich diese Transformation weg von rein stationär. Also was wir richtig gut können als Krankenhaus ist stationäre Versorgung. Weil da kommen wir her, das ist der Ursprung unserer Daseinsberechtigung. Wir haben wirklich sehr, sehr schwer kranke Menschen versorgt. Und die Idee ist ja, und das ist auch völlig richtig, und ich halte das auch für den richtigen Weg, ja immer mehr zu gucken, wer braucht wirklich diese Infrastruktur Krankenhaus und wo können wir andere Versorgungsangebote schaffen. Also Ambulantisierung, und es gibt so eine Zwitterwelt, die nennt sich Hybridentwicklung. Also da gibt es sowas zwischen ambulant und stationär, so über diese Hybridbewegung abgebildet werden. Das ist auch schon eingeführt worden. Das stellt uns vor große Herausforderungen, weil wir uns dieser ambulanten Struktur viel mehr nähern müssen und auch schauen müssen in Krankenhausinfrastruktur, wie kann ich ambulante Angebote schaffen, ohne die komplette Infrastruktur Krankenhaus zu nutzen, weil dann rechnet es sich wieder nicht. Also du musst ja gucken, welche Erlössituation hast du für ambulante Angebote, die ja immer auch zu Recht viel geringer ist als stationäre Angebote, weil da einfach die Vorhaltekosten höher sind. Und das mit der Krankenhausinfrastruktur in Einklang zu bringen, das ist eine große Herausforderung. Und neu zu denken auch einfach, wie machen wir das zukünftig, mit welchem Personal, in welchen Räumlichkeiten, welche Serienlängen, da hängt ganz viel in der Transformation.
Wie stehst du zu Themen wie der Telemedizin?
Sehr positiv. Also ich glaube, das ist der Weg, wie wir gerade auch in Fläche nochmal medizinische Versorgungsangebote schaffen können.
Und Telemedizin ist ja nur so ein Ereignis, was so zeigt, wie digital alles sein kann. Mhm. Ich finde, ein weiteres Ereignis oder ein weiteres Produkt ist ja auch zum Beispiel, dass halt sich Ärzte aus Berlin online dazuschalten können und sagen können, ich gebe mal jetzt eine Beratung, du musst jetzt rechts greifen, links rausziehen, so einfach erklär es jetzt mal. Und also eigentlich müsst ihr jetzt auch zwischen den, ich glaube, 11 Krankenhäusern hast du gesagt, gibt es?
Ja.
Müsst ihr jetzt auch viel mehr Zusammenarbeit möglich sein, oder?
Ja, das machen wir auch schon. Wir arbeiten aus Hildesheim heraus zum Beispiel mit dem Vinzenz Krankenhaus in Hannover zusammen und unterstützen die Kollegen dort in der Teleradiologie. Also radiologisch arbeiten wir zusammen. Wir machen die komplette Radiologie für unser Schwesterkrankenhaus in Salzgitter, das St. Elisabeth Krankenhaus. Und wir arbeiten im Bereich der Ausbildung zusammen. Oder wir haben eine große Apotheke, hatte ich ja vorhin berichtet. Mhm. Wir versorgen die Schwesterkrankenhäuser auch mit Arzneimitteln. Unser Labor versorgt die Einrichtung mit. Also wir arbeiten an ganz vielen Schnittstellen auch wirklich schon überregional zusammen.
Gibt es Bereiche, wo man wirklich durch Einsatz von KI, Robotik und anderen Themen wirklich die Arbeit von Menschen komplett wegnehmen kann?
In der Perspektive glaube ich schon, wobei ich da eher den Einsatz sehe tatsächlich im Verwaltungsbereich, also im ersten Schritt. Also,
administrativ.
Genau, unterstützend, ich glaube auch im medizinischen Bereich, wenn ich über Arztbriefschreibung nachdenke oder sonstige Unterstützungsthemen im klinischen Kontext oder Dokumentationserleichterung, da ist ja ganz viel an Arbeit auf der Strecke, die einfach durch Dokumentation gebunden ist, diese wirklich Expertise von Fachkräften und Medizinern, die dann verwaltende Dokumentationstätigkeiten machen, das ist ja eigentlich nicht gut und auch nicht sinnstiftend. Aber in der Verwaltung glaube ich schon, dass in ein, zwei, drei Jahren, wie auch immer, mal sehen, wie schnell die Entwicklung geht, da so standardisierte Prozesse auf jeden Fall an die KI abgegeben werden können.
Ich habe, als Apple die neuen Produkte gelauncht hat, haben die ja gesagt, dass die neuen Apple-Kopfhörer live übersetzen können. Mhm. Und mein allererster Gedanke war, cool, dann kann ich in Thailand besser Urlaub machen. Und mein zweiter Gedanke war, aber wir haben ja auch in der Notfallaufnahme auch ganz viele verschiedene Sprachen. Ja. Und häufig, ich kenne das aus meiner Familie, also wenn meine Oma krank ist, sie kann gar nicht erzählen, was ihr Problem ist. Ja. Und dann kann der Arzt ihr gar nicht helfen. Ja. Das heißt, einer ihrer Enkelkinder muss immer mitfahren und das dann erstmal überhaupt erklären und übersetzen und verstehen, was sie hat, das übersetzen. Und meistens geht auch in der Übersetzung auch viel schief.
Ja, weil es eine Fachexpertise oder fachspezifisch ist. Ja.
Genau. Und auch da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann einfach die Patientenqualität durch einfach bessere Kommunikation auch besser funktionieren kann.
Ja, du hast ja überhaupt keinen Bruch mehr in der Kommunikation, weil du dann im Endeffekt ja nur noch Native Speaker hast. Also alle sprechen die Sprache und du hast gar nicht mehr diesen Transferkonflikt im Sinne von, habe ich das richtig verstanden? Wie gut ist dein Englisch? Wie gut war dein Französisch? Oder die Sprachen, die auch einfach nicht viele Menschen sprechen bei uns hier im Dunstkreis. Ja. Das, glaube ich, ist noch ein richtig guter Mehrwert, auch qualitativ.
Und wann kann ich altgriechisch im BK meine Probleme schildern? Was glaubst du?
Vielleicht so. Wobei, wir haben die ersten Projekte tatsächlich auch mit so einem Angebot, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Anbieter hieß, wo wir gerade in der Notaufnahme auch was einsetzen, wo, hat aber auch wieder mit Aufklärung zu tun, ist immer das Thema, das muss ja einer gewissen Logik folgen, wenn wir Menschen aufklären und die müssen auch wissen, dass sie aufgeklärt werden und gewisse Dinge auch unterschreiben, dass wir da ein Programm im Einsatz haben, das wirklich dann moderieren sie sozusagen rein in ein Mikrofon, das wird automatisch übersetzt in die Muttersprache und da ist tatsächlich ein KI-Ansatz dabei. Ich würde vielleicht sagen, 1-2 Jahre spätestens wird das sicherlich Einzug gefunden haben. Also systematisch. Also
wenn wir in 2 Jahren ein Podcast-Update mit dir machen.
Im Neubau.
Im Neubau. Wirklich dann im TEA quasi.
Ja.
Und dann, vielleicht kann ich dann bis dahin nochmal altgriechisch
mit
schon
mal Oma nachlernen. Kommen und Oma versteht jeder.
Genau. Sehr cool. Das eine ist ja tatsächlich mal so Digitalisierung und KI. Das andere ist ja aber auch immer die Menschen dafür überhaupt mitzunehmen und abzuholen. Und ich finde, da ist immer wichtig, Kulturarbeit zu leisten. Ja. Ich weiß, dass du eine ganz klare Kultur vertrittst und die auch injizieren willst bei allen BK-Leuten. Das fängt damit schon an, dass die, als du uns das Thema vorgestellt hast, alle mit den BK-Pullis rumlaufen, lächeln und freundlich empfangen. Und
stolz den Pulli tragen.
Genau, und einfach stolz auf die beiden Buchstaben sind.
Ja.
Wie ist eure Kultur und wie hast du es geschafft, dass sie so sind?
Das macht ja keiner alleine. Also das würde ich mir auch gar nicht auf die Fahne schreiben. Das vermessen wäre ich wirklich nicht. Das ist eine Entwicklung über ganz, ganz viele Jahre. Und da wirken ja ganz, ganz viele Menschen einfach auch mit. Und wir sind, hatten wir vorhin auch jetzt mit gut 1800 Kolleginnen und Kollegen ja ein großer Haufen. Und trotzdem bewahren wir uns eine gewisse familiäre Atmosphäre. Also wenn du unser Haus betrittst, und das erlebe ich nicht nur, weil ich da irgendwie Chefin bin, ist es was Besonderes. Man hat ein Auge aufeinander, man achtet aufeinander, sowohl den Patienten gegenüber, den Besuchern, als auch im kollegialen Miteinander. Und das finde ich für ein Haus dieser Größe schon sehr besonders.
Und es ist ja auch irgendwie auch eine andere Positionierung. Also es ist auch eine bewusste andere Positionierung. Glaubst du, dass das auch der Hebel für euren Erfolg ist?
Ja. Das glaube ich tatsächlich. Das macht den Unterschied. Und wieder diese Kernidee, woher kommen wir? Warum sind wir da, wo wir sind? Wir sind da, um Menschen zu versorgen. Wir sind da, um Menschen zu begleiten in schwierigen Lebenssituationen. Natürlich auch in glücklichen Momenten, wo Kinder geboren werden und ganz, ganz tolle Dinge passieren in einem Leben. Mhm. Aber auch am Ende des Tages bis zum letzten Atemzug auf einer Palliativstation. Also es wird ja im Krankenhaus auch viel gestorben und es passieren ja nicht nur großartige Dinge. Mhm. Und das ist ja unsere Daseinsberechtigung, Menschen zu versorgen in schwierigen Lebenssituationen. Und das mit ganz viel Liebe und Hingabe. Und das klappt jeden Tag richtig gut.
Wenn du die BK-Werte mit 3 Worten beschreiben müsstest?
Verlässlich, dem Menschen zugewandt, ich weiß, das sind nicht 3 Worte,
okay.
Aber
ein Claim, okay.
Ja, und kompetent.
Wenn ich so aus Marketing-Sicht assoziieren würde, wie ich mich fühle, wenn ich bei euch reinkomme, würde ich sagen, ich bin bei meiner eigenen Omi, die mich jetzt gleich versorgt. Und im anderen Krankenhaus in Hildesheim habe ich eher das Gefühl, ich bin im Hotel. Mhm. Also es ist so, ich finde beides nicht gut und ich finde beides gut und beides nicht schlecht, aber es ist einfach eine andere Positionierung. Genau. Also es ist einfach was anderes.
Genau, es kann gut nebeneinander stehen.
Ja, finde ich auch. Okay. Kulturarbeit haben wir gesagt. Mhm. Jetzt ist es ja irgendwie auch deine Aufgabe, irgendwie deine Kollegen auch irgendwie mit anzustecken und irgendwie. Da gibt es ja The Law of Few und The Law of Stickiness und ein paar Kollegen zu finden, die anderen auch mit anstecken. Mhm. Und jetzt bist du seit 2 Jahren Geschäftsführerin?
Ja, anderthalb, ungefähr ein bisschen über anderthalb, aber schon fast 10 Jahre im Unternehmen.
Ja. Und Das heißt eigentlich, diese Probleme, die man normalerweise als Geschäftsführerin hat, zu sagen, ich bin seit eineinhalb Jahren dabei, Geschäftsführerin, muss erstmal überhaupt ankommen und erstmal den Leuten quasi beweisen, dass ich hier an der Position bin. Mhm. Das Problem hast du gar nicht. Nee. Aber trotzdem hast du Zeit gebraucht, weil gewisse Kulturarbeit noch erstmal reifen müssen. Wie bist du diese Journey losgerannt? Also was waren so die ersten Gedanken? Was hat dich vielleicht einfach so gestört, wo du gesagt hast, okay, da passt noch was ganz nicht, da müssen wir die Kultur nochmal durchbrechen. Was waren so die ersten Gedanken, als du meintest, wir wollen das Ganze in eine andere Richtung lenken?
Ich glaube, dass, wenn ich da so retrospektiv das bewerte, ich habe jetzt nicht das Ziel gehabt, als ich angefangen habe, ich muss hier irgendwie was besonders sofort verändern, erstmal wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ticken die Menschen, wie ist das Haus. Und wir haben die großartige Situation, dass wir ganz, ganz viele Menschen im Haus haben, die erstmal schon sehr, sehr lange betriebszugehörig sind, also wirklich einfach treue Seelen des Hauses. Und wir haben viele Menschen, die immer bereit sind, einen Schritt mehr zu gehen, als sie müssten. Und das auch einfach aus der Leidenschaft heraus für die Versorgung von Menschen, für den Arbeitgeber, für diese Gemeinschaft, die wir leben. Das ist eine ganz starke Dienstgemeinschaft, die wir haben. Und wir hatten über die Jahre Themen, wo ich sagte, Mensch, da müssen wir mal hingucken, wie reden wir miteinander in Bezug auf Kommunikation? Wie geben wir Informationen weiter? Also nicht, welchen Ton haben wir miteinander, sondern wie schaffen wir es, einfach von der Führung auch aus Informationen in die Kliniken zu geben, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir sind alle gut informiert. Und das ist was wir immer noch nicht abgeschlossen haben, was glaube ich auch nie abgeschlossen ist in einer großen Einrichtung. Aber was mir immer wichtig war, ist Kommunikation auf Augenhöhe. Also wirklich, das hört sich immer, das ist so ein Klischee, aber ich finde es toll, dass wir über alle Hierarchieebenen einen kurzen Draht zueinander haben. Und das funktioniert wunderbar.
Deine Kollegen sind stolz auf die zwei Buchstaben BK. Ihr seid finanziell auf sicherem Fahrwasser. Du hast extrem viele Projekte angeschoben. Ihr investiert 90 Millionen Euro in Hildesheim mit dem TEA. Also extrem viele positive Dinge. Wenn du dich für ein Projekt entscheiden müsstest, worauf bist du am meisten stolz? Von all den Themen, die du jetzt im BK gedreht hast.
Am meisten stolz bin ich, dass wir so eine große Mannschaft sind und so stabil sind. Du hattest vorhin Fachkräftemangel angesprochen. Wir haben natürlich immer mal die eine oder andere Stelle, wo wir sagen, boah, da müssen wir noch mal jemanden gewinnen. Wir haben aber grundsätzlich alle Stellen im ärztlichen Dienst besetzt, alle Stellen im Pflegedienst, Funktionsdienst, haben eine stabile Verwaltungsmannschaft. Also ich verwalte keinen Missstand oder keinen Mangel. Und das finde ich ganz großartig in der heutigen Zeit, wo viele sagen, boah, ich kann gewisse Dinge gar nicht machen und ich kann auch gar nicht mehr aktiv gestalten, weil ich nur noch reagiere auf Missstände. Das haben wir nicht und das finde ich großartig. Und das ist nicht mein Verdienst, aber ich finde das einfach großartig für das Haus. Und das ist besonders. Und das sucht auch seinesgleichen. Das möchte ich mal behaupten.
Und als ein Mensch, der im Krankenhaus selber geboren ist, eine Tochter da geboren ist, so ein TEA-Projekt, das ist schon cool. Macht ja schon was mit dir, oder?
Ja, das hat halt ganz viel Emotionen, weil das einfach natürlich ein Thema ist, was super positiv besetzt ist. Also einfach das Thema Geburt ist einfach, da hat jeder eine Assoziation, eigentlich auch die meisten einfach schöne Momente, die er damit verbindet. Und da finde ich schon großartig, bin ich schon stolz drauf.
Wir sprechen ja im Podcast auch viel über den Standort Hildesheim. Und jetzt hast du ja auch vor allem auch durch deine Arbeit bei der Barmer und auch über eure Muttergesellschaft mit den 11 Kliniken noch Einblicke, wie es in anderen Städten läuft. Wo steht Hildesheim von der Skala 1 bis 10 und warum?
Im Verbund oder jetzt mal zu oder insgesamt so?
Von deiner allgemeinen Perspektive über die Krankenhaussituation in Deutschland.
So die Krankenhäuser, die ich so kenne.
Ja.
Ja. Wo steht Hildesheim? Ich würde sagen, Hildesheim steht bei 8,5.
Von 10?
Ja.
Und,
mit allen Herausforderungen rechts und links, ne, und, die wir aber, denen wir die Stirn bieten.
Und die 8,5 Punkte hat sich Hildesheim verdient, weil?
Weil Hildesheim oftmals unterschätzt wird, glaube ich. Als Standort und wie die Infrastruktur hier funktioniert, wie groß die Gesundheitswirtschaft auch in Stadt und Landkreis ist tatsächlich. Das machen sich viele nicht bewusst, was das für ein Sektor ist und was da für eine Manpower auch hintersteht.
Hier bei Unternehmer Hildesheim haben wir mal festgestellt, dass wir potenziell 200 Unternehmen aus dem Gesundheitssektor hier als Mitglied gewinnen könnten. Ja. Und das war erstmal eine Zahl, wo wir gesagt haben, oh, krass, wow, was geht da eigentlich ab? Ja. Und um die letzten 1,5 Punkte zu bekommen, was müsste passieren?
Ich glaube, die würden wir vielleicht noch mal als Resümee ziehen können, wenn wir die Krankenhausreform gut durchgebracht haben, so in 2027, 2028 mit der Perspektive und hier vor Ort noch eine kollegialere Abstimmung vielleicht einfach unter allen handelnden Playern hinbekommen. Das würde ich mir wünschen. Und dann, glaube ich, sind wir richtig gut aufgestellt.
Was habt ihr getan, damit ihr diese Fachkräfteproblematik gar nicht bei euch habt?
Ich glaube, das macht auch ganz viel von unser Selbstverständnis. Wie gehen wir miteinander um? Was erlebt man, wenn man sich bei uns bewirbt? Oder wie ist auch der Ruf nach außen? Und da spielt ganz viel dieses Familiäre. Und man kann einfach bei uns gut arbeiten. Also ich glaube, das trägt sich auch nach außen. Und das gibt ja immer Communities. Dann kennt man sich untereinander, ach, dann arbeitest du da. Und wir haben ganz, ganz viele Kollegen, die wirklich Mitarbeiter werden Mitarbeiter sozusagen aus ihrem Freundeskreis Menschen empfehlen und sagen, Mensch, könntest du nicht auch, hier kannst du wirklich gut arbeiten. Und das ist ja die höchste Empfehlung, die man bekommen kann und das höchste Lob auch, wenn, wenn Bekannte oder Freunde empfohlen werden für den Mitarbeiter. Das ist großartig.
Aber ihr habt schon einen gewissen Imagewandel hinter euch, weil ich meine, ich habe schon
also,
ich hab schon das Gefühl gehabt, dass so, also auch durch die, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Religion alt ist, aber durch, durch eine christliche Prägung hat man halt so eine eher verstaubte Marke und ich würde schon sagen, dass ihr die Marke entstaubt habt.
Ja.
Also du hast irgendwie, ihr habt irgendwie schon ein paar Fenster gefunden, um zu lüften und die Marke zu entstauben.
Ja, ohne unsere Wurzeln zu vergessen. Und ich finde, so eine christliche Prägung oder so eine, man muss ja gar nicht christlich, also christlich, natürlich sind wir christlich geprägt, aber christlich ist für mich ja auch, hat ja immer diesen Menschenbezug und da können ja ganz viele Menschen einfach mit matchen, egal welcher Religion oder auch nicht religionszugehörig, ganz niederschwellig, welche, für welche Werte stehen wir? Und die habe ich ja benannt. Also der Mensch im Mittelpunkt, Versorgung und einfach auch den Menschen zugewandt, auch Patientenbehandlung anzubieten. Das ist ja das, wofür wir stehen. Und das, glaube ich, ist dann erlebbar und vielleicht auch nicht mehr so christlich geprägt auf, naja, das, da kannst du nicht hingehen, da sind überall Kreuze an der Wand. Erlebe ich nicht mehr. Also, oder auch dieses, naja, die sind sehr christlich, aber dafür sind die nicht so gut in der Medizin. Das höre ich auch mal so, ne? Irgendwie so, naja, da, aber da, die sind zwar nett, aber dafür können die nicht so viele Sachen. Das ist ja nicht so. Ja. Also das,
und außerdem gibt es ja auch ganz viele Werte, die man einfach generell als Mensch haben sollte, wie Nächstenliebe und so weiter.
Ja.
Jetzt in deiner Position kämpfst du ja auch halt, also du hast interne Themen, du hast politische Themen, du hast die Krankenkassenthemen. Und von überall wird gezerrt. Wie viel Freiraum hat man dann überhaupt zwischen Politik und Wirtschaft und Finanzierung und also?
Ja, begrenzt. Also die Rahmenbedingungen sind schon sehr, sehr
eingeschränkt.
Ja. Also natürlich können wir hier, und das, ich fühle mich nicht im Sinne von, wir können überhaupt nichts, wir können überhaupt nicht agieren und wir können wirklich viel gestalten hier an unserem Standort. Das ist auch ganz großartig. Auch in unserer Struktur mit dem Träger. Also wir sind keine Konzernstruktur. Ich muss nicht warten, was mir Berlin sagt. Ich darf hier in Hildesheim für uns hier tatsächlich gestalten und entwickeln. Das ist toll, das macht auch Spaß. Aber die Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber gibt, die werden von der Regulierung her immer anspruchsvoller. Also da, aber das gilt uns allen in der Branche. Das
Darauf habe ich gewartet, denn meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn du einen Wunsch frei hättest in der Politik, wo ein Gesetz gefallen lassen wird, vom Tisch fallen soll, anders sein soll.
Bundespolitik oder auch Kommunalpolitik?
Egal.
Dann würde ich mir wünschen, dass wir mit der Stadt nochmal über das Anwohnerparken in der Innenstadt sprechen.
Krass, okay.
Weil das hat massive Auswirkungen auf unsere Kollegen.
Aber wenn man so überlegt, dass wir jetzt im Podcast über die Bundesebene sprechen, über Gesundheitsthemen und dann mal fragt, welchen Wunsch hättest du eigentlich frei? Und dann sind es manchmal einfach nur so in Anführungsstrichen kleine, pragmatische Themen, die euer Leben scheinbar erleichtern würden.
Ja, beste Innenstadtlage. Ne? Also ne, jeder kennt das BK in der Innenstadt. Und das ist wirklich ein Thema, was auf uns drückt. Weil wir haben 1800 Menschen, die bei uns arbeiten. Und die kommen halt morgens zum Dienst, nachts zum Dienst. Wenn der Herzinfarkt irgendwie ist, dann kommt man auch nachts angefahren. Und man braucht einfach Parkraum. Und den haben wir nur begrenzt. Und wenn die Stadt das Innenstadtparken oder das Anwohnerparken tatsächlich so beginnt, ich glaube, in 26 geht es los. Und unser Revier wäre, glaube ich, ab 27 dran, haben wir ein echtes Thema mit Parkraum für Menschen, die bei uns arbeiten. Weil wir immer noch Menschen haben, ganz viele auch aus dem Landkreis und wir haben keinen guten Nahverkehr hier in unserer Region.
Stimmt.
Und auf der einen Seite wollen wir eine Verkehrswende, auf der anderen Seite haben wir aber keine Infrastruktur für öffentlichen Nahverkehr. Und dann haben wir Schwierigkeiten, wenn wir Kollegen um Punkt 6 zum Dienst brauchen, um Patienten zu versorgen, wenn kein Bus fährt und kein Parkplatz da ist, hat das wieder einen Wettbewerbsnachteil einfach auch für meinen Standort.
Mhm. Ich bin oft im Austausch mit Pflegeunternehmern, unter anderem mit Markus Dolatka von PH Care Group zum Beispiel. Und wir hatten mal gesprochen gehabt und es war schon so, dass so vor ein paar Jahren war so das Image der Pflege und der Gesundheitsbranche auch von den Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, war nicht so hoch angesehen. Und auch, ich arbeite halt in der Pflege und auch von den Patienten auch nicht immer so ganz respektiert. Aber da haben wir beide das Gefühl gehabt, dass sich das in den letzten Jahren extrem verbessert hat. Würdest du das bestätigen?
Ja, total. Und das nochmal ordentlich auch einen Schwung bekommen während der Corona, oder ist es schon vor Corona gewesen? man rechnet ja immer in vor Corona und nach Corona, also ich jedenfalls. Wir hatten, vielleicht kannst du dich erinnern, es gab mal so ein Duell mit der Bundeskanzlerin damals, mit Frau Merkel. Da hat ein Pfleger, das war so irgendwie so eine Fragerunde mit der Bundeskanzlerin, und dann war ein Krankenpfleger, der war bei uns im BK in der Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger. Mega. Alexander Jorde hieß der Kollege.
War er nicht mit Lindner in der Talkshow? Bei Markus
also,
Lanz?
Also Frau Merkel war da, der war dann später überall in allen Talkshows, okay. Der war super, also ist ganz, ganz politisch aktiv geworden dann auch, um das Interesse der Pfleger einfach auch nochmal zu platzieren, was er auch großartig gemacht hat. Erstmal so diesen Aufstieg, Mensch, oder Anstieg oder Aufschlag, was ist Pflege, und Pflege ist viel mehr als das, was vielleicht gesellschaftlich in den Köpfen hängt.
Das war vor Corona.
Dann war es vor Corona, nahm das aber so seinen Lauf nochmal weiter, weil er wirklich ganz, ganz viele Jahre dann auch damit auch politisch einfach aktiv war. Und da, finde ich, hat sich einiges getan. Und ich erlebe auch unsere Pflege, und das auch zu Recht, als selbstbestimmt und starke Berufsgruppe, die größte Berufsgruppe im Haus. Also da, und die können viel mehr als diese Dinge, auf diese reduziert werden. Das ist ja eine großartige Möglichkeit, einfach eine Ausbildung zu machen in dem Bereich und sich zu akademisieren, zu weiterzubilden. Also da ist man ja auch nie fertig, und das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Viele reduzieren das ja auf, naja, dann müssen sie Essen bringen und irgendwie, keine Ahnung, die Körperpflege verrichten. Das ist ja ein Müh von dem, was die Kolleginnen und Kollegen jeden Tag leisten.
Und ich meine, wir sprechen im Podcast auch häufig über Wertschöpfung. Wenn einer meiner Industriekunden jetzt irgendwie ausfallen würde und kann keinen Gummi mehr herstellen oder keinen CNC mehr fräsen, dann läuft vielleicht ein Auto nicht. Aber wenn ein Krankenhaus ausfällt oder aus der Gesundheitsbranche was passiert, dann geht es um Menschenleben. Ja. Also es ist für mich eine andere Rangordnung
sogar. Eine andere Wertigkeit.
Ja. Und übrigens, alle diejenigen, die sich fragen, wer dieser Mensch ist, schaut einfach bei YouTube Lindner, Pflegepersonal, Markus Lanz. Total geile Talkshow, wirklich total geile Talkshow. Ich kenne die Variante mit Lindner gemeinsam.
Ja.
Rhetorisch total starker Typ und hat einfach wirklich auch Spannendes zu erzählen.
Ja.
Cool, cool. Karin, wenn wir in 10 Jahren nochmal sprechen würden, woran würdest du...
Wir sprechen ja schon in 2 Jahren.
In 2 Jahren machen wir unser Podcast-Update.
Ja, ja, genau.
Bei DMT.
Ja, genau. Und gucken, wie die KI Einzug gehalten hat und ob wir Oma verstehen.
Genau, genau. Und wenn wir jetzt längerfristiger denken, wenn wir in 10 Jahren zurückblicken auf deine aktuelle Arbeit, woran würdest du deinen Erfolg festmachen? Thea steht, KI ist im Einsatz.
Ja.
BK hat wahrscheinlich so 2000 Mitarbeiter. Nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr.
Ich würde mir wünschen, für das Haus in 10 Jahren, dass es weiter so stabil und so, also einmal in der Infrastruktur stabil ist. Und im Endeffekt, wahrscheinlich werden wir da bis dahin schon 2 andere Sachen noch gebaut haben, weil wir immer bauen irgendwie an dem Standort. Aber dass die Infrastruktur stabil ist und dass es weiterhin so einen Zuspruch in der Bevölkerung hat, einfach von der Versorgungssituation. Also wir haben so viele Menschen, die sich bei uns behandeln lassen möchten, weil sie einfach genau das schätzen, was du auch benannt hast, dieses, wie gehen wir miteinander um und was erlebe ich einfach an Fürsorge und an Versorgung. Und dass wir weiter so stabil sind in Bezug auf Fachkräfte. Weil wir machen großartige Medizin und großartige Pflege.
Und dein Blick so generell auf die Gesundheitsbranche, ich will dir nur eine Geschichte erzählen. Ich habe jetzt gelesen vor ein paar Wochen, Kaufland hat den ersten
Cube oder irgendwie, was machen die?
Medizin-Hub in der Kaufland-Filiale.
Ja.
Das heißt, du kannst in Kaufland reinlaufen, deinen Einkauf machen, beim Rausgehen könntest du dich kurz untersuchen lassen, weil du irgendwie eigentlich schon Ohrenschmerzen hast, aber du nicht ganz sicher bist, dass du nicht zum Arzt gegangen bist und kriegst so die...
Aber das war auch Teledoc, ne? Man geht dann da rein und verbindet sich mit irgendwie, da sitzt ja keiner physisch drin oder war da jemand
Kennst
physisch
drin? Kennst du diese McDonald's-Tabs, wo man so gehst da rein, du hast so einen McDonald's-Tab, aber so klickst quasi drauf, füllst so einen Anamnesebogen aus.
Ohrenschmerzen,
Genau, und dann gehst du in so eine Telefonbox, kommt online ein Arzt dazu, du erzählst ihm das.
Ja.
Das Schlimme dabei ist ja, du kannst auch noch einen Attest mitnehmen und dich krankschreiben lassen. Das finde ich wiederum nicht so gut, wenn die Hemmschwelle so gering ist, einen Attest mitzunehmen. Das finde ich als Arbeitgeber einfach...
Müsste man nochmal drüber diskutieren.
Genau. Aber glaubst du, wir werden generell so in der Gesellschaft so mehr so Medizinspots haben, als nur herkömmlich Klinik und Hausarzt?
Ich glaube, es braucht die Ergänzung, weil wir irgendwann wahrscheinlich in so eine Enge reinlaufen, dass das Versorgungsangebot vielleicht nicht mehr für alle so zugänglich ist, auch gerade wenn ich so auf die Dörfer gucke. Wie mobil sind die Menschen? Kommen sie noch in die Städte? Also das könnte ein ergänzendes Angebot sein.
Haben wir gar nicht
darüber
gesprochen, ne? Also Landkreis ist ja für euch eigentlich total ein Problem, weil ich meine, da gibt es ja kein Angebot.
Ja, also Es gibt ja Gronau, und das ist ein Kooperationspartner auch von uns, und wir schätzen die Kollegen aus Gronau auch sehr und arbeiten eng zusammen. Aber es gibt Alfeld nicht mehr, und es ist ja kein geordneter Prozess für den Landkreis. Und es braucht auf jeden Fall Versorgung im Landkreis. Die Menschen können nicht erst über den Roten Berg nach Hildesheim fahren. Jedenfalls nicht für alles.
Aber das BK hat jetzt nicht die Strukturen, dass sie jetzt sagen würden, die würden auch noch jetzt auch weitere kleinere Kliniken aufkaufen oder so.
Grundsätzlich nicht.
Ist grundsätzlich, also wenn wir jetzt sagen, in 10 Jahren zurückblicken, dann habt ihr jetzt nicht zwei neue Krankenhäuser, dann sind es jetzt nicht mehr 13 Krankenhäuser. Es ist nicht das BK selber, sondern euer
Verbund. Ja, das könnte ich gar nicht ausschließen, weil es sich einfach so viel tut und es ist so dynamisch, gerade das ganze Krankenhauswesen und Zusammenschlüsse und vielleicht auch Einrichtungen, die sich wirklich auch verabschieden von der Versorgung, dass sich da, glaube ich, nochmal Struktur verändern wird, über ganz Deutschland geschaut. Aber ich glaube, in Hildesheim, wenn wir Gronau und die beiden großen Einrichtungen hier in Hildesheim haben, kann das gut funktionieren.
Aber das heißt, in 10 Jahren hat euer Verbund doch vielleicht 2 Kliniken mehr.
Das kann schon sein.
Cool. Unsere Abschlussfrage im Podcast immer: Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Mein Lieblingsplatz in Hildesheim ist, ja, da gibt es eigentlich mehrere, aber wo bin ich gerne? Ich bin gerne eigentlich bei mir um die Ecke. Wir wohnen in der Oststadt, direkt an der Sedanallee, und da bin ich auch aufgewachsen. Also ich habe es tatsächlich nur eine Straße weiter geschafft. Also es ist fast schon ein bisschen heimelig. Aber ist ja nicht schlimm, ich liebe es trotzdem. Und ich liebe die Sedanallee, ich liebe den Kerwiderwall. Das sind eigentlich so meine Orte, wo ich gerne auch mit dem Hund draußen bin oder mit der Familie irgendwie mal spazieren gehe. Das mag ich.
Cool. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit, auch für diese wirklich sehr transparenten, authentischen, ehrlichen Einblicke. Ich hoffe, wir konnten einfach generell ein bisschen aufklären zum Bereich der Gesundheitsbranche und auch, wie das BK funktioniert, welche Themen da auf dem Tisch liegen, und würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn das TH steht, dass wir da ein Update machen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.